SWR 2 Zeitgenossen.
Herr Streeck, das Allensbach-Institut hat vor kurzem in einer Umfrage Leute mit dem Satz konfrontiert, Zitat, wir leben in einer Scheindemokratie, in der die Bürger nichts zu sagen haben. Und fast ein Drittel der Befragten hat dem zugestimmt, hat gesagt, ja, so ist es. Dieses Ergebnis, überrascht Sie das?
Nein, das kann er nicht überraschen. Das Gefühl, selber über seine Lebensumstände mitbestimmen zu können, ist sehr ungleich verbreitet in der Bevölkerung. Es gibt eine ganze Menge Leute, die erleben die Welt als etwas, was ihnen zustößt, nicht was sie machen. Und dann kommt natürlich so eine Frage raus. Aber bei diesen ganzen Umfragen würde ich dringend raten, sich die Frage im Kontext des Fragebogens anzugucken. Das ist nicht so einfach zu interpretieren.
Aber Sie würden sagen, der Frust der Leute, der ist begründet?
Ja, was verstehen Sie unter Frust? Also ich glaube, die meisten Leute haben überhaupt keine Zeit, gefrustet zu sein. Die müssen mit ihrem Alltag zurechtkommen. Die Kinder müssen morgens in die Kita. Die beide müssen an ihren Arbeitsplatz. Die Züge fahren nicht und sowas. Und das ist eigentlich, also der Alltag frisst heute in der modernen Familienstruktur oder auch Ein-Personen-Haushaltsstruktur so viel Zeit, dass die Leute gar nicht darüber nachdenken können, wenn die jetzt hier in Nordrhein-Westfalen zur Wahl gehen, was eigentlich der Unterschied zwischen dem Herrn Wüst und dem Herrn Kutschaty oder sowas. Da muss man ja lange, lange Forschung betreiben, um dahinter zu kommen. An denen, ihren Wahlsprüchen, kann man es jedenfalls nicht sehen. Ich glaube, dass die Politiker selber die Welt als etwas wahrnehmen, was sich da außerhalb ihrer Kontrolle entwickelt, und die kommen dann morgens ins Büro und fragen, was ist denn jetzt schon wieder passiert, und versuchen dann irgendwie den Eindruck zu vermitteln, dass sie da Kontrolle drüber haben. Aber dafür haben sie Spezialisten, das sind die Journalisten und die Pressereferenten, die tun dann so, als ob das alles der Boss schon vorhergesehen hätte. Nicht? Aber in Wahrheit, glaube ich, leben wir in einer Zeit so raschen Wandels, der von außen, wenn man so will, kommt, jedenfalls von außerhalb des politischen Systems. Ja, und dann würde ich noch dazu sagen, der Begriff Demokratie stammt aus einer Sklavenhaltergesellschaft, nämlich der griechischen, der athenischen. Das Demokratiekonzept ist weiterentwickelt worden in Virginia, das war auch eine Sklavenhaltergesellschaft. Die Arbeit machten da irgendwie andere, nicht die Leute, die da bei der demokratischen Versammlung auftraten. Und das hat schon seine Spuren hinterlassen insofern, als wenn man von Demokratie spricht, man sich irgendwie einbildet, dass der Grundkonflikt einer Gesellschaft zwischen denen, die arbeiten und denen, die ernten, sozusagen in der Demokratie irgendwie sich auflöst. Das ist aber nicht so. Die Zugangsmöglichkeiten zu demokratischer Beschlussfassung, wo es die überhaupt noch gibt, sind natürlich extrem ungleich verteilt.
Das Problem an Begriffen wie Scheindemokratie ist ja auch, wenn man sich derer bedient, dann bedient man sich ja auch der Sprache von Verschwörungstheoretikern, von Populisten.
Naja, also wissen Sie, das Wort Populisten, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Meine Kollegen bezeichnen praktisch jeden, der irgendwas artikuliert, was den Leuten auf die Nerven geht, sozusagen als Populisten, ja.
Sie haben mal geschrieben, Populismus sei eine diffamierende Fremdbezeichnung politischer Gegner. Das heißt, Populismus ist im Kern ein Kampfbegriff?
Ja, natürlich, klar. Es gibt natürlich unausstehliche Leute, das ist was anderes, ja. Aber man hat ja in der politischen Diskussion sowohl Bernie Sanders als auch den bösen Trump sozusagen gleichermaßen als Populisten bezeichnet, nicht? Und in Deutschland gilt Sarah Wagenknecht als Populistin und die Figuren von der AfD auch. Ich kann mit so einem Begriff eigentlich nichts anfangen. Ja, also ich kann mich noch erinnern, als 2015 ein sozialdemokratischer Bundesminister, ich glaube, das war der Herr Gabriel, gesagt hat, also die schon hier befindlichen Armen dürften nicht schlechter gestellt werden als die Flüchtlinge aus Syrien, die da gerade ankamen. Da hat der Herr Schäuble sozusagen erklärt, dieser Herr Gabriel sei ein Populist. Na, also hör mal, ja, das ist doch ein ganz naheliegender Gedanke, den die Leute haben.
Sie selbst haben mitgemacht bei einem Projekt, das in den Medien gerne mit dem Etikett linkspopulistisch versehen wurde, Aufstehen. Das war eine Sammlungsbewegung um die schon erwähnte linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Warum haben Sie das unterstützt?
Ja, also die deutsche Politik lahmt auf dem linken Flügel. es gibt da eigentlich außer guten Wünschen danach, dass Hartz-IV-Empfänger ein bisschen mehr Hartz-IV empfangen sollen, sozusagen keine zusammenhängenden Konzepte mehr. Und die Idee war, also mal die Frage zu stellen, was denn eigentlich die Leidtragenden der Politik oder die Empfänger von Politik, die Konsumenten von Politik, diesem System sozusagen antragen könnten, was sich da ändern sollte. Und ich hab damals einen Artikel in der FAZ geschrieben, wo ich gesagt habe, ja, es wird Zeit in diesem Land, dass die sozusagen sogenannten kleinen Leute an den ziemlich verschlossenen Artikulationskanälen des offiziellen politischen Systems vorbei sich bemerkbar machen können. Ja, die Politik erfordert immer Organisierung. Ohne Organisierung gibt es keinen Einfluss. In Deutschland ist die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in den letzten 20 Jahren rapide zurückgegangen. Die Zahl der Parteimitglieder hat sich praktisch halbiert. Ja, und es sind eigentlich in den Parteien nur noch die Alten. Also der klassische Witz ist, im Sozialdemokratischen Ortsverein, unser Jüngster ist 65 geworden und da feiern, das feiern wir dann. Ne? Und da sind ganze Kategorien von Menschen, sind von dieser politischen Artikulation ausgeschlossen. Zum Teil sind die selber schuld, weil die das nicht wollen. Aber zum Teil haben die auch keine Zeit. Zum Teil sehen die auch gar nicht, was die erreichen könnten oder sollten. Und die öffentliche politische Diskussion müsste sich eigentlich auf die Frage beziehen, also jetzt mal ganz pathetisch gefragt, wie wollen wir leben? Ja, wollen wir ungleich oder gleicher leben? Wollen wir unsere Produktivität weiter steigern für Wachstum oder vielleicht für Entlastung von der täglichen Arbeitsmühe oder sowas? Ja?
Herr Strick, was ist Ihre persönliche Antwort auf die Frage, wie Sie leben wollen?
Ja, ich habe es natürlich gut. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und würde auch gar nichts anderes tun wollen. Aber mein berufliches Hobby schließt eben ein, dass ich beobachte, wie andere Leute über die Runden kommen. Und da habe ich das Gefühl, dass man hier so manches sich einfallen lassen könnte. Zum Beispiel also die von außen kommenden Veränderungsschläge, ja, sind heute viel schneller als früher. Technologische Veränderungen, Arbeitsplätze verschwinden, man muss sich neuen Arbeitsplatz suchen und so weiter und so weiter. Und die Bedrohung dadurch, dass das eingelebte Leben sozusagen sich durch Auswirkungen von außen schnell und gefährdend verändern könnte, das weit verbreitet. Das kommt ja auf Ihre Eingangsfrage mit der Politik zurück. Ne? Und man kann sich dann schon fragen, inwieweit hängt das eigentlich mit großen Faktoren zusammen, die im Alltag nicht auftauchen? Also sozusagen im 1900 konnte man sagen, da läuft der fette Kapitalist rum und der hat das ganze Zeug, was ihr hier produziert. Nein. Aber heute könnte man sagen, es gibt ein internationales Finanzsystem, das es dem Kapital oder dem investierten oder zu investierenden Kapital möglich macht, sich entweder nicht zu investieren, also große Sparhaufen anzulegen, was wir heute als säkulare Stagnation beschreiben. Oder eben, wenn es dem irgendwo nicht passt, dann ganz schnell irgendwo anders hinzugehen. Also wie so ein scheues Reh, das von der Idee. Nicht? Und dann kann man sich fragen, Sarah Wagenknecht hat das mal so formuliert, ob man nicht sozusagen patriotisches Kapital züchten könnte. Also Kapital, das nicht wegläuft, wenn es schwierig wird. Ne? Und da kann man dann schon fragen, gibt es eigentlich in unserem Rechtssystem Möglichkeiten, das zu fördern, was man früher Genossenschaften oder heute noch Genossenschaften nennt. Also als Alternative beispielsweise zu ganzen Siedlungen, die an internationale Grundstücksunternehmen oder Baukonzerne verkauft werden. Ja? Wobei man da dann keinen mehr greifen kann, während das genossenschaftliche Kapital, das sitzt vor Ort. Das ist ja auch nichts Originelles, was ich jetzt sage. Denn viele Leute, immer mehr Leute denken ja darüber nach, ob man das nicht irgendwie wiederbeleben könnte. Ja. Und so weiter und so weiter. Und ich will jetzt hier keine Rezepte verbreiten, aber der Gedanke, dass grenzenlose Märkte und immer weitergehende Globalisierung das Leben aller verbessern, der wird heute allgemein und immer allgemeiner bezweifelt. Und dass man Formen der Organisation des Wirtschaftslebens finden muss, die mehr Sicherheit für Menschen mit sich bringen, die nicht über die Möglichkeit verfügen, in 4 oder 5 alternative Zukünfte zu investieren und dann zu warten, welche von denen sich da realisieren wird.
Herr Strege, sitzen Sie vor mir und analysieren das alles besonnen und ruhig. Sie können aber auch anders. Sie formulieren in Ihren Büchern mit einer Schärfe, mit teilweise spöttischem Ton. Sie werfen sich mit enormer Kraft in den politischen Kampf. Ein Kollege von Ihnen hat Sie mal den Angry Old Man der Sozialwissenschaft genannt. Ist Wut eine Ihrer Triebfeder?
Nee. Aber ich würde sagen, ich kann eigentlich ganz gut schreiben und verwende das auch. Also es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man irgendetwas rüberbringen will, sich also gedämpft auszudrücken. Leute hören dann besser zu, wenn man sagt, was man denkt. Und es gibt eine ganze Reihe von sagen wir mal, Eigenartigkeiten des öffentlichen Lebens heute. Die kann man entweder benennen oder nicht. Und ich würde sagen, jemand, der sich das leisten kann, der sollte die auch benennen. Ne? Zum Beispiel, dass man bei einer Wahl nicht mehr unterscheiden kann, was die einen machen und was die anderen machen. Und dann keine Wahl mehr hat. Ja? Oder dass man also jahrelang gehört hat, die Märkte müssen immer globaler werden, sich Leute darauf eingestellt haben. Und wir heute lernen, dass die Welt ja sozusagen in unterschiedliche Blöcke wieder im Prozess der Deglobalisierung, weil die zu weit gegangen ist, in unterschiedliche Blöcke aufzuteilen ist, mit allen möglichen unabsehbaren Folgen für das Altersleben der Menschen. Nicht? Wenn VW verkauft, ich denke, 40% seiner Produkte in China, im Zuge des Zerbrechens der Illusion einer einheitlichen Welt, die ja dem Globalisierungskonzept unterlag, kann man davon ausgehen, dass das sehr, sehr viel weniger werden in Zukunft. Was passiert dann mit den Leuten, die ihr Leben sozusagen auf VW abgestellt haben? Und so weiter und so weiter. Kann man ein Beispiel nach dem anderen nennen. Und natürlich ist denjenigen, die uns vor 10 Jahren noch erklärt haben, die Zukunft und das Heil liegen in immer globaleren Lebensformen. Und dass dieselben Leute sozusagen es schwer finden zu sagen, oh Gott, wir haben uns geirrt, das ist gar nicht so, ja. Deshalb denke ich, dass man Menschen auch oder dass man den politischen Prozess auch mit diesen Widersprüchen, die er ständig entfaltet, auch konfrontieren muss.
Jetzt stehen uns große Krisen möglicherweise noch bevor. Die Lebensmittelpreise steigen, die Energiepreise steigen. Also für eine Linke möglicherweise Themen, die da auf der Straße liegen. Ein Thema, das gerade in aller Munde ist, das ist der Krieg in der Ukraine. Ihnen, Herr Strick, Sie sind Jahrgang 1946. So etwas wie der Angriff Russlands auf die Ukraine war für die meisten von uns unvorstellbar, hat uns völlig unvorbereitet getroffen. Erleben Sie diesen Krieg auch persönlich als eine Zeitenwende?
Nein, die meisten Leute gucken eben, die haben auch gar keine Zeit, sich umzugucken. Der was will, Angriffskrieg der USA auf den Irak, der ist ja nun auch nur ein paar Jahre her. Ne? Und da gibt es Ereignisse, da stehen einem die Haare zu Berge. Die Straßenschlachten in Fallujah, wo die Marines sozusagen am Tag, ich glaube, 800 Zivilisten erledigt haben.
Herr Strick, da müssen Sie mir eines erklären. Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die tut das auch gerne. Sie verweist auf die Bombardierung von Bagdad, sie verweist auf den US-amerikanischen Krieg im Irak. Warum eigentlich? Warum bringt uns das im Moment ein Stück weiter beim Verständnis dessen, was in der Ukraine und mit Russland passiert?
Ja, wissen Sie, zunächst mal, Sie haben mich gefragt, ob mich das überrascht hätte. Und da sage ich, nein, das hat mich nicht überrascht. Und dann muss man als Beispiel anfügen, ja, warum überrascht Sie das nicht? Dann sage ich da und da, dann kann ich noch mehr Beispiele. An den sozusagen Rändern der großen Imperien, die heute dabei sind, aus dem Traum der Einheitswelt nach 1990, der New World Order, wie der damalige Bush das genannt hat, die zerbricht in Fragmente. Und an den Rändern dieser Fragmente sozusagen stoßen sich die Systeme und da kracht es. Also ich sage aus Sozialwissenschaftler immer, man muss die Phänomene, die man sieht, in einem historischen Kontext sehen. Dieser historische Kontext beginnt ungefähr 1990 mit dem Ende des Kommunismus und mit dem Beginn dessen, was für die Amerikaner das Next American Century war. Ja? Globalisierung war aus deren Perspektive, sagen wir mal, die Erstreckung des amerikanischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems über den Rest der Welt. Ja. Russland war ein Beispiel dafür. Das Jahrzehnt nach 1990, in Russland war im Grunde ein amerikanisches Jahrzehnt. Die Amerikaner waren überall. Und die Wiederwahl von Jelzin 1996 war sozusagen amerikanisch finanziert. Das bestreitet auch gar keiner.
Aber das heißt, wenn jetzt darauf verwiesen wird, ja, als Ursache dieses Krieges auf das imperiale Streben Russlands, ja, auf die Sehnsucht zum Großreich zurückzukehren, die Angst möglicherweise vor Putins Machtverlust, das greift Ihrer Meinung nach zu kurz?
Ja, natürlich, weil das die Sache da isoliert. Wir hatten ja auch 20 Jahre lang Krieg in Afghanistan, wo am Anfang Russland den Amerikanern geholfen hat, das Militärgerät dahin zu schaffen. Es, sehen Sie, es tut ja nichts im Sinne von Kleinreden der ganz zweifellos grauenhaften oder auch grausamen Kriegsführung der Russen in der Ukraine. Das redet man ja nicht klein, wenn man darauf hinweist, dass das ein Konfliktfall unter anderen ist, in denen dasselbe Problem auftritt. Nämlich, wo sind die Grenzen der sich herausbildenden großen Blöcke? Also sagen wir im Grunde genommen, wenn Sie dann eine Großüberschrift wollen, dann heißt die Großüberschrift das Ende der Globalisierung und die Auflösung der als einheitlich vorgestellten Welt in Blöcke, die wir noch nicht so genau definieren können. Ist das Amerika und China? Oder Sie sehen ja auch, wie ein Land wie Indien oder auch Brasilien, wie die sich auch raushalten aus dieser Auseinandersetzung, weil die selber darauf lauern, möglicherweise zu regionalen Zentren zu werden.
Sie haben geschrieben, dieser Krieg ist möglicherweise für die USA aus deren Sicht eine Zwischenstation auf etwas wie den Endkampf mit China. Das heißt aber auch, ja, ja, die USA haben so etwas wie ein Interesse, diesen Krieg gegen Putin zu führen?
Ja, sonst wären sie ja nicht da. Die letzten, seit 2014 ist die ukrainische Armee, auch das ist überhaupt keine, das kann gar keiner bestreiten, ist die ukrainische Armee von der amerikanischen Armee umgebaut und umgerüstet worden. Auf das hin, was in der NATO-Sprache Interoperability sozusagen genannt wird. Ne? Die waren ja auch erstaunlich erfolgreich. Was mich gewundert hat, ist, dass die Russen das nicht gewusst haben. Ja? Das war ja 2014 ein verlorener Haufen, diese ukrainische Armee. Und anscheinend ist das so, dass die in der Zeit seit damals sozusagen eine ganze Menge dazugelernt haben. Natürlich, die Amerikaner waren da immer drin. Seit 2002 ist es die Absicht der NATO, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, zusammen mit Georgien. Dann kann man historisch immer lesen, wie Russland in Gestalt von Putin sozusagen sagt, das aber auf keinen Fall. Also wenn ihr das schon gemacht habt, wenn ihr habt schon Polen aufgenommen, dann da ist auch Schluss. Ja, das ist ja, wie man sagt, on the historical record. Jeder kann das nachlesen.
Herr Strick, Sie haben viele Jahre in den USA gelebt, kennen dieses Land ziemlich gut. Kann man sagen, dass Sie ein gespaltenes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten haben?
Nee, ich habe überhaupt kein Verhältnis zu irgendwas. Ich gucke mir das erstmal an, was da ist. Und ich meine, in Amerika gibt es eine Reihe von Phänomenen, die für Europäer ganz erstaunlich sind. Wie zum Beispiel das Nebeneinanderbestehen zwischen der Vorstellung, dass Amerika die Welt im guten Sinne ordnen muss. Und gleichzeitig der Unfähigkeit, die eigene Gesellschaft im guten Sinne zu ordnen. Ne? Krasse Beispiele kann man jede Woche in der Zeitung. Ich meine, ich habe vor ein paar Jahren einen Aufsatz über die kapitalistische Krise in den Vereinigten Staaten geschrieben und dann in die Zahlen angeführt. 40.000 Drogentote im Jahr, zum ersten Mal mehr sind als die Verkehrstoten. Heute 100.000. Heute, ein paar Jahre später. Und dass es eine Bewegung gibt wie Black Lives Matter, ist kein Zufall. Ja, die sind nicht verrückt, sondern die kennen das Alltagsleben von Menschen, die in schwarzen Abteilungen der Städte wohnen. Ja. Die amerikanische Politik war nie in der Lage, sich dieser Sache mit dem gebührenden Ernst anzunehmen. Wir reden über die Verbreitung von Waffen. Ja. Ich meine, in den letzten 20 Jahren hat sich das verdreifacht, was die Leute an Knarren besitzen. Also bis an die Zähne bewaffnete, von Gewalt besessene Gesellschaft. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Man weiß nicht ganz genau, wie viele Tote der Vietnamkrieg produziert hat. Das ist deshalb das lag an den Verbrennungsmethoden, die da angewendet wurden. Zwischen 3 und 6 Millionen. Jetzt suchen Sie mal in Amerika nach einer ernsthaften Abrechnung mit diesem völlig sinnlosen Krieg, der wirklich also überhaupt keinen greifbaren Zweck hatte, außer dass wir müssen das gewinnen. Ja. Nun kann es historische Fehler geben, das ist ja ganz klar. Aber man fragt sich, ob ein Land nicht gefordert wäre, mit sich selbst in diesem Zusammenhang ins Gericht zu gehen. Und die sozusagen optimistische Vorstellung, dass wir durch Einsatz unserer militärischen Kraft die Legitimität gewinnen, der Welt beizubringen, wie sie sich zu organisieren hat. Ja, das ist eine im Prinzip expansionistische Ideologie. Und das wissen wir doch alles. Die Bibliotheken sind doch voll davon. Trotzdem läuft hier die Vorstellung, dass wenn man die Weltgegenden betrachtet und die da dort stattfindenden internationalen Konflikte, dass es da einen weißen Ritter gibt. Und der heißt USA. Ja? Und im Prinzip sozusagen ist dieser weiße Ritter derjenige, auf dessen Seite wir uns zu stellen haben, weil die anderen Ritter alles schwarze Ritter sind. Und da muss ich sagen, da würde es sich schon lohnen, eine gewisse differenzierte Haltung einzunehmen.
Wenn das so ist, wie Sie sagen, dass die USA im Grunde nur noch so eine Art Möchtegern-Weltstaat sind, im Grunde eine absteigende Hegemonialmacht, ist das dann die Zukunft, die uns dreut, eine Vielzahl von Stellvertreterkriegen oder auf welche Art von neuer Weltordnung steuern wir dazu?
Nein, ich würde ja sagen, also absteigend ist richtig. Das kann man ja an allen möglichen Indikatoren sehen. Mit der Ausnahme des Militärs. Nicht? Die Amerikaner haben, wenn ich es richtig erinnere, Militärbasen in 75 Ländern, die Chinesen in 2 oder so. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ne? Und ja, absteigend, aber noch nicht erledigt. Es gibt ja die sogenannte Thukydides-Theorie nach dem großen griechischen Historiker, der den Peloponnesischen Krieg untersucht hat und der die Theorie entwickelt, dass die absteigende Macht, wenn sie die aufsteigende Macht beobachtet, bei einem bestimmten Kräfteverhältnis den Krieg anfangen muss, weil sie dann absehen kann, irgendwann kann sie ihn nicht mehr gewinnen. Ja. Das ist eine vereinfachte Auffassung. Aber eine absteigende Macht ist nicht und eine machtlose Macht. Und die muss sich natürlich darüber Gedanken machen, was jetzt ihre Machtmittel sind, um sich zu positionieren. Positionieren wozu? Zum Abschied von der Vorstellung einer einheitlich aus Amerika regierten oder auch einfach sich selbst regieren lassenden Marktwirtschaft, um davon Abstand nehmen zu müssen und das lernen zu müssen. Für Amerikaner sehr schwer, weil ich am Anfang gesagt habe, diese Vorstellung, dass sie das Land sind, wie Obama das genannt hat, die indispensable nation, die Nation, die unverzichtbar ist. The shining city on the hill. Nennt Obama das, die so eine leuchtende Stadt auf dem Hügel, an der sich alle ein Beispiel nehmen müssen. Ja, das ist eine gefährliche Weltanschauung. Vor allen Dingen, wenn es auch andere gibt, die partout sich daran nicht beteiligen wollen. Und in dem Sinne, wenn Sie sagen, ich sage was voraus, Sie sagen an sich ungern was voraus, aber was ich voraussagen könnte, ist, dass wir so sozusagen Positionskämpfe innerhalb der globalen Ordnung sehen werden. In denen die Amerikaner eine Rolle spielen, die Chinesen sicherlich auch, aber dann vielleicht auch andere. Und dann stellt sich die Frage sozusagen, wie kommen die Bündnisse zustande, die dabei entstehen? Und Sie haben jetzt gesehen in Japan, wo Biden also versucht, die Japaner in das Bündnis einzubinden. Und es ist völlig klar, meiner Meinung nach, dass die Wiederbelebung der NATO Teil dieser Sammlungsbewegung ist, die Kräfte, die es da gibt, man nennt dann die Kräfte der Demokratie gegen die Kräfte der so und so, dass wir in dem Zustand sind, in dem diese Koalitionen sich formieren. Und das läuft nicht unblutig ab.
In den SWR2-Zeitgenossen spreche ich mit dem Soziologen Wolfgang Streeck. Herr Streeck, Ihr letztes Buch trägt den Titel Zwischen Globalismus und Demokratie und ist ein Abgesang auf das, was Sie die kosmopolitische Illusion nennen. Worin genau besteht diese Illusion?
Naja, die besteht darin, dass die Welt als Welt regierbar ist. Also, dass es nicht eine Aufteilung von Macht braucht, sondern dass die Welt zentralisiert regierbar ist. Ich meine, Sie sagen, ja, ich bin Soziologe, aber ich bin nicht ein systemtheoretischer Soziologe, sondern jemand, der versucht, theoretische, sagen wir, Erkenntnisse auf historisch identifizierbare Epochen anzuwenden.
Wirklichkeitswissenschaft, haben Sie das mal genannt?
Ja, ja. Die Soziologie war an sich immer eine Wirklichkeitswissenschaft. Man kommt darauf an, wie man die Wirklichkeit, wie man ihr begegnet. Ja. Und dieser Gedanke einer sozusagen historisch und örtlich lokalisierbaren soziologischen Durchleuchtung dessen, was da passiert, mit Hilfe von dem, was wir als Soziologen wissen. Da kann man dann sagen, die von dem älteren Bush verkündete neue Weltordnung hatte die Vorstellung, dass eigentlich Staaten nicht mehr gebraucht werden, weil es ein einheitliches Recht gibt, einen einheitlichen Markt gibt, der irgendwie von den Amerikanern dann sozusagen überwacht wird. Ja? Es war ja auch nur noch eine Militärmacht da, also als Weltpolizei, nämlich die Vereinigten Staaten. Und die ganzen 90er Jahre, die Clinton-Jahre, waren beherrscht von diesem Gedanken, wie man diese Welt, die haben dann gesagt, multilateral regieren kann. Aber diese Multilateralität bestand immer darin, natürlich in der Weltbank oder im Weltwährungsfonds oder so. Es waren immer Amerikaner im Zentrum. Das war ja auch kein Wunder, weil die so groß war. Und diese Spaltung der Welt in Ost und West, die war überwunden. Es gab keinen eisernen Vorhang mehr, sodass die Vorstellung sich auch ergab, sozusagen, wir sind jetzt überall. Und das konnte man in Russland besonders gut beobachten in den ersten Jahren der sogenannten Schocktherapie mit der Privatisierung von Amerikanern angeleitet, aus der die ganzen Oligarchen hervorgegangen sind. Bis Jelzin dann sozusagen dieses Land nicht mehr regieren konnte, verschwand und diesen komischen Putin mit der linken Hand als Präsident eingesetzt hat. 1999 oder 2000. Und damit beginnt dann sozusagen der Prozess in den Vereinigten Staaten zu sehen, ja, also wir können die nicht regieren, da haben wir diesen eigenartigen Putin, der will das nicht. Ja. Oder diese Gesellschaft sträubt sich. Und da stellte sich dann die Frage, ob diese Vorstellung eines bruchlosen Übergangs in eine kosmopolitische Welt, ja, ob das überhaupt realistisch sein konnte.
Herr Streeck, was Sie gegen die kosmopolitische Illusion in Stellung bringen, das ist der Nationalstaat. Und da werden Sie nicht nur soziologisch, sondern da werden Sie sozusagen philosophisch. Zitat: Der weltoffene Mensch braucht gerade wegen seiner Weltoffenheit eine Ordnung, auf die er sich verlassen kann. Zitat Ende. Ja, ja. Warum kann diese Ordnung nicht ein weltweiter Einheitsstaat sein? Warum kann er sich nur auf den Nationalstaat verlassen, Ihrer Meinung nach?
Naja, wenn Sie da genau nachlesen, alle menschlichen oder gesellschaftlichen Institutionen sind ja Krücken. Da gibt es ja nichts, was jetzt sozusagen der Natur des Menschen eins zu eins entspräche. Ja, immer historische Erfindungen. Ja. Aber was der Nationalstaat bieten kann, ist eine gewisse, ich sage gewisse, Übereinstimmung seiner Bürger darüber, was man erwarten kann, was man erwarten darf, was richtig ist, was falsch ist und die Möglichkeit, Institutionen dafür zu nutzen, sich Gesetze zu machen, denen alle folgen können, auch wenn sie mit ihnen nicht einverstanden sind.
Ja? Wobei der Nationalstaat notwendigerweise auch durch Ausschluss funktioniert. Also entweder ist man drinnen oder ist man draußen. Und das ist ja auch, was gerade bei der Linken für einen solchen Aufruhr gesorgt hat. Ihr Begriff des Nationalstaats, das ist ja schon eine Provokation für viele.
Ja, das kann ja sein. Aber ich bin ja nicht dafür da, sozusagen von allen geliebt zu werden. Sondern ich verweise darauf, dass dieses moderne Instrument der Regierung von Staaten oder von Gesellschaften, dieser Staat als Instrument der Regierung von Gesellschaften, etwas ist, das man nicht wegwerfen darf, weil es oberhalb dessen nichts gibt. Im Übrigen ist das Buch sagt eigentlich das Gegenteil von dem, was die Leute, die behaupten, das gelesen zu haben, behaupten. Ja? Nämlich, dass es Staaten niemals alleine gibt, sondern immer in Staatensystemen. Und dass die Kerneinsicht, die ich da versuche zu vertreten, ist, dass man Außenpolitik nach wie vor brauchen wird und Außenpolitik nicht in eine Weltinnenpolitik aufgelöst werden kann. Das war im Grunde genommen der Versuch der 90er Jahre. Und was Sie zitiert haben, ist eigentlich ein Rückgriff auf, sagen wir mal, relativ triviale Institutionentheorien der anthropologischen Philosophie, insbesondere in Deutschland. Menschen sind nicht sozusagen natürlich, also Gott, ich meine, ein Tiger ist ein Tiger, ob der jetzt in Sibirien rumläuft oder sonst wo. Aber Menschen müssen ihre Handlungskapazität durch Sozialisation erwerben und das geschieht im Kontext mit den Leuten, mit denen sie aufwachsen und unter den Bedingungen, unter denen sie aufwachsen. Da gibt's nichts, was da irgendwie in uns reingeschrieben ist. Der entscheidende Punkt ist, dass Menschen sozusagen Kulturwesen sind und nicht Naturwesen. Und Kulturen unterscheiden sich. Das, was man als Selbstverständlichkeit in sich aufnimmt, ist in Afghanistan anders, als es in Portugal ist. Und darauf gründet sich die Frage, wie kann diese Diversität regiert werden? Nicht? Und da sage ich, sie kann regiert werden, einmal durch Differenzierung. Dass ein Land sozusagen seine Ordnung so einrichten kann und ein anderes so. Und dann muss es wiederum durch Integration gehen. Aber dass die unterschiedlichen Staaten dann in eine Staatenordnung eingepasst werden. Ich weise in dem Buch zum Beispiel darauf hin, also in der englischen oder Anglo-Diskussion wird der Nationalstaat ja immer als der sogenannte westfälische Staat beschrieben, der Westphalian State. Wieso westfälisch? Weil er aus dem westfälischen Frieden hervorgeht. Curius regio, eius religio. Wer die Macht hat, der kann sagen, was da gemacht wird. Wenn das Volk das ist, ist eben das Volk. Dieser Nationalstaat ist dann im Alten Reich, wie das hieß, nach 1648, immer eingebunden gewesen in eine internationale Ordnung. Der war nie gedacht als Monade. Also man sagt ja, der Einzige, der hat mit den anderen nichts zu tun, um Gottes Willen. Ja, aber der war gedacht als eingebettet in eine internationale rechtliche Ordnung, die ihm selber allerdings die Souveränität über die innere Ordnung sozusagen zugestanden. Jetzt wissen wir, ich habe vorhin gesagt, es ist eine Krücke. Das ist insofern eine Krücke, als wir wissen, dass da alle möglichen Reibungen und so weiter entstehen können. Staaten haben immer auch mit einer Diversität ihrer Bürger zu tun. Und die muss dann oft durch eine Analogie zur Differenzierung zwischen Staaten als Föderalismus, als Differenzierung innerhalb von Staaten akkommodiert werden, also eingebaut werden. Nicht? Es gibt so schöne Beispiele dafür, wo das wunderbar funktioniert. Ich verwende immer Südtirol als Beispiel, wo im Grunde Österreicher wohnen, aber die nennen sich alle Italiener. Und es gibt ein Abkommen nach 1945 zwischen Österreich und Italien, dass dieser Region Südtirol eine Selbstverwaltungsrechte zubilligt, die über das hinausgehen, was im zentralistischen italienischen Staat irgendwo anders gibt. Plus die Anerkennung durch den italienischen Staat, dass der österreichische Staat als Garantie macht für dieses Abkommen sozusagen jederzeit angerufen werden kann, von den Leuten in Südtirol, falls das nicht klappt. Das ist auch wunderbar. Und da kann man sehen, wie, was Sie vorhin gesagt haben, Ausgrenzung und da gibt es ein Zwischending. Zwischending kann man Föderalismus nennen. Ja? Aber es ist immer noch so, dass natürlich der Staat ist eine Konstruktion, eine Organisation. Das heißt, der macht binäre Entscheidungen. Sind Sie jetzt Belgier oder Deutscher? Ja, oder Holländer oder Deutschland, am Niederrhein, wenn sie da hinfahren, werden sie sehen, das geht ineinander über. Und das ist auch so. Gesellschaften sind nicht scharf abgegrenzt, aber Staaten sind es. Und daraus ergeben sich Probleme für Verfassungen, für das Regieren in Staaten. Ja. Die sind aber lösbar. Ob jetzt, möchte ich mal sagen, ob jetzt lösbar wäre, wenn Deutschland und Afghanistan eine gemeinsame Konföderation bilden würden, das würde ich bezweifeln. Das wäre nicht lösbar. Die würden sagen, da trennen wir uns lieber. denn die Probleme kriegen sie zentral nicht geregelt. Aber die Probleme zwischen Deutschland und Holland, ja, das kann man machen. Ja. Also zum Beispiel die Deutschen sagen immer, der Streeck sagt, zurück zum Nationalstaat. Sag mal, wir sind doch mittendrin in einer Welt von Nationalstaaten. Der hat doch mit zurück überhaupt nichts zu tun. Ich meine, die Europäische Union ist furchtbar schwer zu verstehen als Prozess. Aber wenn Sie die verstehen, dann sehen Sie, das ist eine Sammlung von Nationalstaaten. Mit nicht viel anderem. Ja, mit so einem gemeinsamen Büro. Das wird von der Frau von der Leyen verwaltet.
Dieser in Teilen der Linken verbreitete Eindruck, okay, der Streeck, der driftet jetzt ab nach rechts, weil er Begriffe wie Patriotismus oder Heimat oder Nationalstaat auf einmal positiv besetzt. Ihr Vater und Ihre Mutter waren Heimatvertriebene und Sie selbst sind im Siegerland aufgewachsen. Und Sie haben über das Verhältnis zu Ihren Eltern mal geschrieben, Zitat, es hat lange gebraucht, bis mir klar wurde, dass ich Ihre Entwurzelung geerbt hatte und ohne die lokale Vertrautheit aufgewachsen musste, die meine Familie nach ihrer Vertreibung nicht wiederfinden konnte. Zitat Ende. Wenn Sie betonen, wie wichtig lokale Bindungen für ein politisches Gemeinwesen sind, wie wichtig Halt in einer Gemeinschaft ist, hat das auch einen biografischen Hintergrund?
Das ist eine hübsche Frage. Und ich würde sagen, also Soziologe wird man aus einem Gefühl der Fremdheit gegenüber der Gesellschaft, in der man lebt. In Amerika war das auch immer unter meinen, fast alle meine Lehrer in Soziologie waren Juden. Und die machten das auch zum Witz. Also Sociology is a Jewish sign. Warum? Weil man sowohl Mitglied einer Gesellschaft ist, als auch außerhalb. Und dann immer vor der Frage steht, wie funktioniert denn das Ding eigentlich? Ich bin ja nicht so richtig zu Hause. Ich muss da genau hingucken. Ja. Und insofern kann ich sagen, ja, wenn ich jetzt biografisch sage, also meine Frau kam nun ganz anders als ich aus einer katholischen, rheinischen Familie. Und die ist riesig. Ja, jetzt die treffen sich auch dauernd. Ich kann da irgendwie nicht richtig mitmachen. Ja, weil ich dieses Gefühl nicht geerbt habe. Aber ich stelle fest, dass für sehr viele Menschen diese Art von Vertrautheit, die sowohl über Verwandtschaft als auch über Bekanntschaft und was weiß ich, von der Freiwilligen Feuerwehr bis zum lokalen Fußballverein reicht, ja, dass diese Art von Zusammenleben sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wenn Sie im Siegerland aufwachsen, und ich rede jetzt 50er Jahre, ja, das war eine geschlossene Gesellschaft. Ja, das ist eine sehr protestantisch-pietistische Gegend. Also die hatten alle ihre Gemeindehäuser, ihre Prediger und sowas. Und da kam man dann als Flüchtling an, aus einer Gegend, die sofort als lutherisch identifizierten.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Sie ursprünglich mal Theologie studieren sollten?
Ja, sagen wir mal so, dass mich das also furchtbar interessiert hat. Ja. Und an sich alte Sprachen war eigentlich eher was. Aber das hängt ja unmittelbar damit zusammen. Also im Grunde genommen kann man Latein und Griechisch nur lernen, wenn man sozusagen die Übersetzung der Bibel aus dem Griechischen ins Lateinische und rückwärts verfolgen will. Das wäre der einzige Sinn dabei. Oder einer dabei. Nicht.
Und so haben Sie aus der Position des Außenseiters im Grunde einen Beruf gemacht?
Ja, aber ich will das auch nicht übertreiben. Ich war eigentlich immer ein überdurchschnittlich glücklicher Mensch. Das liegt so irgendwie in meiner Natur. Aber das Glück erwuchs auch aus dem Beobachten und Verstehen. Und aus dem Versuch, sozusagen in dieser Gesellschaft, obwohl man da nichts geerbt hat. Sagen wir mal so, man hat nichts geerbt. Ja, aber man hat was erworben.
Ja, man ist voraussetzungslos.
Ist man als Mensch nie, ja. Aber aus den Augen der Mehrheitsgesellschaft, in der man lebt, ist man irgendwie etwas anders. Das habe ich natürlich auch da bei den Vereinigten Staaten während meines Studiums auch so. Ich bin 2 Jahre in New York studiert, in 72 bis 74. Und da wurde man noch als Deutscher, musste man irgendwie einen gewissen Parcours durchschreiten, bevor die festgestellt hatten, dass man also kein Nazi war. Vor allen Dingen an der Columbia University, die das ganze Department, also entweder jüdischen oder linken Ursprungs war. Und dann ist das auch so, ich war eine Weile in Italien gelebt und eine Weile in Großbritannien. Man muss jedes Mal, schaut man hin und denkt, ach guck mal, so die machen das so. Und hier, um ein sozusagen Mitglied in gutem Glauben zu sein, musst du eben so oder so sein und nicht so. Und es gibt bestimmte Sachen, die kannst du sagen, kannst du nicht sagen oder nur mit äußerster Vorsicht. Und das lernt man kennen als eine Grundbedingung menschlichen. Zum Beispiel, es gibt von einem meiner Soziologielehrer, Peter Blau, der war übrigens jüdisch-österreichischen Ursprungs, auch an der Columbia University, und hatte dann in den amerikanischen Streitkräften noch als Soldat gedient im Zweiten Weltkrieg. Und der hat eine wunderbare Analyse über den Neuankömmling geschrieben, ja, der in eine Arbeitsgruppe ankommt. Was muss der machen? Der darf nicht auftreten mit dem Gefühl, ich weiß ja alles besser. Er darf sich aber auch nicht unter Wert verkaufen. Der muss dann irgendwie so eine mittlere Strategie wählen, wo er hilfreich ist, aber nicht unendlich hilfreich, sich nicht alles aufbürden lässt, gleichzeitig aber auch versteht, wenn die anderen ihn nicht verstehen und so weiter. Das ist eine fantastische Darstellung, aus der diese Außenseitersituation, der eine wird dann Kaufmann oder Bankier oder was immer und ich bin halt Soziologe geworden.
Ja, nicht nur Soziologe, Sie sind Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln. Also Sie haben den sozialen Aufstieg aber richtig hingelegt.
Ja, ja, das kann ich nicht leugnen. Und ich bin auch froh darüber, dass das so alles so gut gelaufen ist. Aber ich muss auch sagen, wenn Sie danach fragen, ich hatte immer so eine Art von gespaltenem Gefühl dabei, weil mich auch Politik immer sehr stark interessiert hat. Und bis in meine sozusagen hohen Erwachsenenjahre sind wir hin und her gewesen und gedacht, oh ja, ich habe ja im Grunde genommen dann Soziologie nicht nur studiert, um zu verstehen, was die Leute machen, sondern auch um zu wissen, wie man eine progressive Politik in einer im Kern konservativen Gesellschaft realisieren könnte. Das hat mich eigentlich seit meiner Studentenzeit umgetrieben. Und ich war in Frankfurt Student, da hätte man auch die ganze Zeit über in Seminaren und so weiter verbringen können.
Sie waren Assistent von Adorno, habe
ich gesagt. Nee, Assistent war ich nicht, um Gottes Willen. Der ist dann auch zu früh gestorben für den Zweck. Ich habe am Institut für Sozialforschung, das stimmt, da habe ich die Bibliothek verwaltet, als studentische Hilfskraft. Und aber ich hatte auch dann zwischendurch immer, ich hing sehr viel in der Zentrale der IG Metall rum. Im Bereich der politischen Bildungsarbeit der IG Metall und natürlich auch in der dortigen SPD. Das waren so Parallelerfahrungen. Und die haben auch immer zur Schärfung des Erkenntnisanspruchs in der Soziologie geführt. Immer wenn einer mit, ich sage das jetzt mal, funktionalistischen Systemtheorien kam, in denen sich die Dinge von alleine hinterher einspielen, ja, dann bist du ja hier. Da kommt nichts von alleine. Da brauchst du eine Demonstration oder einen Streik für.
Also Numanianer wurde nie
erzählt. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich meine, der ist voll von fantastischen Aphorismen und so. Und das kann man auch mit viel Genuss lesen. Aber er sagt ja, im Grunde genommen ist er ein Gehlenschüler. Und dann sagt er, ja Gott, Komplexität muss irgendwie reduziert werden, egal wie. Sonst können die Leute nicht leben. Und jede Ordnung ist irgendwie, so sagen sie das tut, genauso viel wert wie jede andere. Das ist für einen politischen Aktivisten, wie ich einer war, eine völlig unakzeptable Position.
Naja, Sie haben dieses politische Betätigungsfeld ja später dann auch weitergeführt, indem Sie Regierungen beraten haben, unter anderem die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Schröder. Wie ist das eigentlich heute? Verfolgen Sie jetzt, wenn Sie als, wie Sie das nennen, Privatgelehrter unterwegs sind, wenn Sie Bücher schreiben, Interviews geben, verfolgen Sie das mit politischer Absicht?
Ja, ich glaube, das geht gar nicht anders. Denn man kann ja als Wissenschaftler jemand sein, der sich darauf beschränken möchte, den angesammelten Schatz von Begriffen, die wir in einer Disziplin haben, zu verbessern und zu verfeinern. Gut. Das hat mir nie, das habe ich nie gekonnt. Das geht, mein Temperament ist anders. Und das ist, dass ich denke, dass die Ergebnisse der Sozialwissenschaft eingefüttert werden müssen in eine öffentliche Diskussion darüber, wie wir leben wollen und wie wir das realisieren können. Das klingt hochanspruchsvoll, es ist hochanspruchsvoll, es wird auch nicht in der Regel nicht erreicht. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das, was ich mit 75 Jahren jeden Tag mache, zu machen, ohne den vielleicht sozusagen ganz pessimistisch, aber immerhin vorhandenen Hintergedanken, dass das, was man da sagt, irgendwann mal in irgendeinem Zusammenhang, auf irgendeine Weise etwas erleuchten könnte, wo jemand, der wirklich etwas zu sagen hat, dann sagen kann, oh Gott, das habe ich schon mal gehört. Und das kommt mir plausibel vor. Also eine Gesellschaft hat einen Vorrat an Wissen und der ist unendlich groß. Und jedenfalls der Sozialwissenschaftler sollte, also so einer wie ich bin, der hat den Ehrgeiz, in diesen Vorrat an Begrifflichkeiten etwas einzuliefern, das möglicherweise auf einem Umweg irgendwann mal praktisch relevant werden kann.